Deutschlandfunk.
Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Zufälle gibt's. Ein Podcast, ja, in dem es natürlich genau um Zufälle geht. Ein Podcast, der mich immer ein bisschen überrascht auch. Ich weiß oft nicht genau, wo die Reise hingeht. Das ist heute auch so. Ich weiß nicht ganz genau, welche Geschichte mir Stefan Beuting, unser Reporter, für heute mitgebracht hat.
Aber ein Wort habe ich dir zugerufen.
So ja, viel, genau.
Muss
genau.
Man das sagen. Hi.
Du hast mir ein Wort zugeworfen?
Haltung. Es geht um Haltung. Und wie die von Zufällen bestimmt sein kann.
Du hast mir auch einen Ort genannt, einen Raum, ein Thema, was dich, was mich, was sehr viele Menschen, euch ja vielleicht auch in diesem Jahr und in dem Herbst davor beschäftigt hat, nämlich der 7. Oktober 2023, der Terrorangriff der Hamas und das, was dann danach kam, der Krieg in Gaza. Das ist etwas, was vieles überlagert und für sehr viele Menschen auch jenseits des Nahen Ostens ein Riesenthema ist.
Ja, und der Konflikt, der sorgt auch längst für Konflikte hier bei uns. Empathie für Jüdinnen und Juden, Empathie für die Opfer auf palästinensischer Seite, kannst du dich entscheiden. Das gleiche auch für Menschen, die hier leben und Bezüge dahin haben auf die eine oder andere Seite. Da sind viele verschiedene Wirs auf einmal.
Jetzt hast du gerade gesagt, Empathie hier, Empathie da, muss man sich entscheiden. Da ist ja schon irgendwie ein Problem drin. Muss man sich entscheiden?
Das ist die Preisfrage. Ich habe das Gefühl, ich muss. Ich werde dahin gedrängt, immer je nach Nachrichtenlage. Aber ich habe da keine Antwort drauf, wie ich damit umgehe. Fühle mich da richtig unwohl mit.
Und wir sprechen darüber ja aber auch, weil du Menschen gefunden hast, die dich da in eine bessere Richtung stupsen.
Ich habe jemanden gefunden und danach eine Art Erkenntnis. Misstraue den Leuten, die schnell aus der Geschichte ableiten, was gerade richtig und falsch ist. Und häng dich an die, die selbst suchen, tasten, nachdenken und die richtigen Fragen stellen.
Die musst du erstmal finden.
Ja, ich wusste ja auch nicht, wo suchen. Mhm. Aber auf einmal war sie da.
Von wegen Zufälle, sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Dann wären sie drin gewesen.
Am 10. November ist an der Bonner Oper alljährlich eine Gedenkveranstaltung. Da geht es um die Reichspogromnacht, die war eigentlich am 9. November, am 10. Und da wurde die Synagoge in Bonn in Brand gesteckt. Daher das Treffen. Und in diesem Jahr ist es rappelvoll da. Natürlich, weil das kein normaler 10. November ist. Es geht um die Terrorangriffe vom 7. Oktober und die Bodenoffensive, die gerade begonnen hat. Und ich bin da verabredet zu einem Interview. Doch das Interview, das kommt gar nicht zustande. Und außerdem bin ich auch zu spät. Deswegen komme ich nicht mehr in die Veranstaltung rein. Dafür lerne ich jemanden kennen. Und die hat so eine laminierte DIN A4-Seite in der Hand. Ich habe dir die hier auch mal mitgebracht.
Okay, da ist offensichtlich die Frau, die du da zufällig kennengelernt hast und vor allem, worum es dir jetzt geht, dieser DIN A4 laminierte Zettel, da sind zwei Flaggen drauf, das sieht man eigentlich sofort, da ist die israelische auf einer Seite, also man sieht eben blau-weißen Stern und auf der anderen Seite ist dann aber die palästinensische, grün und schwarz und so dieses rote Dreieck, also ja, beide Seiten in diesem Krieg irgendwie auf einer Fahne.
Genau, und auf der Fahne stand dann einfach Peace. In Lateinisch, Hebräisch und in arabischem Alphabet darüber. Und über diese Flagge kommen wir ins Gespräch.
Und das habe ich aber nicht erfunden, sondern ein Mädchen, das in unserem Dialogseminar dabei war, hat so eine Fahne mal gemalt und hat geschrieben, Ori wants peace. So, und als ich jetzt immer überlegt habe, nee, also wenn, dann stelle ich mich zwischen die zwei Demos und habe da meine Fahne. Da habe ich die dann irgendwie mir gebastelt und habe hier Shalom und Salam geschrieben. Bei denen, die wir jetzt produzieren, steht es dann auch nochmal auf Lateinisch peace.
Zum Verständnis, ich kenne viele Seminare, aber ich hatte noch kein Dialogseminar.
Das erfahre ich dann im Laufe unseres Gesprächs. Also zwischen Köln und Bonn gibt es so eine Akademie und dort finden alljährlich solche Dialogseminare statt, Gespräche zwischen jüdischen Israelis und Palästinenserinnen und Palästinensern, Jugendlichen. Früher hieß das Ferien vom Krieg, jetzt heißt das Widersprechen mit einem E in Klammern, also das heißt Widersprechen, einmal nicht dafür sein und dann erneut sprechen.
Okay, die sprechen wieder miteinander und sie widersprechen?
Sie widersprechen dieser Logik, dass sie ja eigentlich gar nicht miteinander reden dürften und Feinde sind. Ja. Und dort, wenn sie sich schon anmelden, dann sind sie eben bereit, in so einen Dialog einzutreten. Und ja, davon erzählt sie mir. Und wenn wir so reden, passiert es, dass diese Flagge offensichtlich da Reflexe auslöst. Also erst kommt jemand, will die fotografieren und dann wird sie nochmal angesprochen.
Wir sind nur aufmerksam geworden, wollen gucken, was sie zeigen.
Ja, gerne. Ich habe gerade erklärt, dass ich bin Jüdin hier aus Bonn, ne? Und dass ich mich nicht in der Lage gefühlt habe, unter einem Meer israelischer Fahnen so zu tun, als ob am 7. Oktober die Gewalt angefangen hat. Und ich fühlte mich aber auch nicht in der Lage, unter einem Meer von Palästina-Fahnen so zu tun, als wäre das Leid auf israelischer Seite ein Grund zur Freude.
Das war so eine Gruppe von Polizisten, die stand da neben und dann kam einer rüber, ging wieder zurück. Sie ging dann nochmal hinterher, hat gefragt, was war denn? Mhm. Und tatsächlich hat dieses Symbol für Solidarität mit Palästinensern, eben die palästinensische Fahne, so einen Reflex ausgelöst. Ne? Ihr Job war darauf zu achten, dass da keine grobe Störung stattfindet. Und diese gemischte Fahne mit einem Friedensappell drauf war offensichtlich schon in der Richtung verdächtig.
Okay. Klar, du beschreibst das jetzt schon so, dass klar wird, das kann man natürlich komisch finden, dass so ein gut gemeinter DIN A4-Zettel, ja, der irgendwie dafür steht, ihr sollt zusammenkommen, dass der da eine grobe Störung ist. Zur ganzen Wahrheit gehört ja aber vielleicht auch, dass in der Zeit, in der du da warst, ja, also relativ nah am 7. Oktober dran, dass man auch mit dieser halben Israel-Fahne auf manche palästinensische Demonstrationen in so Städten wie Berlin zum Beispiel lieber nicht gegangen wäre, ja, als Jüdin wie sie, so, weil es einfach
aus Sicherheitsgründen.
Ja, genau, weil es gefährlich ist, so. Und das haben viele gesagt, wir sind bedroht.
Ja.
Wie sieht sie das denn? Ist das für sie irgendwie kein Problem?
Sie sagt an einer Stelle, Bedrohungsgefühl ist subjektiv. Sie habe im Moment keins. Sie sieht aber eine andere Bedrohung. Und das ist eben so eine fortgeschrittene Polarisierung.
Also meiner Ansicht nach ist es total kontraproduktiv, diese Polarität aufzubauen und sich als jüdische Stimmen, als die offiziellen Stimmen, völlig mit Israel zu identifizieren und da gar keine Pluralität mehr zuzulassen. Wir haben früher Menschen, die uns angesprochen haben, weil sie wussten, ich bin Jüdin, und dann gesagt haben, ja, was sagst du denn zu Israel? Da haben wir gesagt, Leute, das ist antisemitisch. Ich bin Deutsche. Warum machst du mich dafür verantwortlich, was Israel tut? Heute ist es wie umgedreht, ja? Heute stellen sich die jüdischen Vertreterinnen hin und fordern sozusagen ein Bekenntnis zu Israel, als wäre das das Gleiche, ja? Wie kann ich dann von anderen Menschen verlangen, dass sie differenzieren? Wenn selber unsere, einerseits die jüdischen Institutionen, aber andererseits auch die lauten Stimmen in Deutschland, auch die offiziellen Stimmen in Deutschland, immerzu so tun, als wäre es eins.
Wie schafft sie das denn, eben zu sagen, ja, ich kann Empathie hier und Empathie da haben, ich kann solidarisch sein hier und solidarisch sein da, irgendwie das geht beides, was andere nicht schaffen.
Und genau diese Frage hat mich da umgetrieben, wie schafft sie das denn? Also was sind eigentlich die Zutaten dafür, dass jemand sich so eine Haltung da rausbaut, die mich in dem Moment und danach eigentlich auch noch immer beim Abhören der Töne einfach beeindruckt hat?
Aber ich glaube, das ist wirklich so schwer, gerade einfach eine berechtigte Kritik zu üben an den Zuständen oder bestimmten Verhaltensweisen gerade, weil es eben so aufgeheizt ist.
Ich finde es eigentlich gar nicht so furchtbar schwer. Wir sind jetzt hier am 10. November, gestern war der 9. November und gedenken der Pogromnacht, ja? Und finde es irgendwie wichtig, dass man diese Dinge nicht vergisst, ja? Ich lerne daraus, wie wichtig ein demokratischer Diskurs ist, wie wichtig es ist, Rückgrat und Zivilcourage zu haben und eine Meinung sagen zu können, kontroverse Diskurse zuzulassen, Minderheiten zu schützen, Menschenrechte zu schützen.
Es ist ein kalter Tag vor der Bonner Oper, so 5 Grad, ziemlich windig. Und trotzdem stehen wir da 1,5 Stunden. Hinterher haben meine Hände so die Form von dem Aufnahmegerät, auf was ich da halte. Und wir reden eigentlich die ganze Zeit über Themen, die mich bis dahin total umgetrieben haben. Eben dieses Gefühl, da sind doppelte Standards. Wir reden darüber, dass es manchmal solche Dialogräume, dass die kleiner werden oder sie gar nicht gibt. Und da war auf einmal so einer.
Dass es eben schwer ist.
Und weil ich eben auch das Gefühl habe, es ist schwer. Und sie das Gefühl hat, es ist nicht so schwer. Dachte ich mir, okay, dann hefte dich doch mal an ihre Fersen.
Okay, lass uns noch mal ganz kurz vielleicht an der Stelle zusammenfassen, was wir haben und wo wir hinwollen. Du hast eine jüdische Deutsche getroffen. Die hat zufällig dir im Prinzip geholfen bei ja, so einer Frage, in der du es schwer hattest, aber auch viele andere, nämlich welche Haltung kann ich denn finden, gerade in diesem schwierigen Thema? Welche Haltung muss ich oder muss ich überhaupt eine einnehmen in Sachen Nahostkrieg? So,
ja? Da sind halt ja die, die dafür sind für die einen, da sind die, die dafür sind für die anderen. Dann gäbe es noch die Option, ich halte mich da raus, ist mir zu kompliziert. Und irgendwo habe ich dann nirgendwo den Weg gefunden, wie ich den Knoten für mich löse. Und ich habe gespürt, da ist jemand, der da weiter ist als ich. Und das Schöne ist, dass nicht nur ich von diesem Treffen profitiere, sondern sie auch. Und das merken wir im Laufe der nächsten Zeit, je tiefer wir in ihre Familiengeschichte eintauchen.
Okay, das heißt, wir haben einen ersten Teil dieser Geschichte, in dem eine Zufallsbegegnung dir hilft bei der Frage Haltung, wo sortiere ich mich da? Und jetzt einen zweiten Teil der Geschichte, wo die Frage ihrer Familiengeschichte und deiner Haltung und noch ein Zufall passiert.
Und ihre Haltung.
Und ihre Haltung, okay.
Es gab dann einen Punkt in diesen ganzen Gesprächen, wo sie auch nochmal angedeutet hat, dass sie so ist, wie sie heute ist, auch mit ihrer Familiengeschichte zu tun haben könnte. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir uns noch mal treffen könnten und auch darüber reden könnte.
Ich bin die Tochter einer Mutter, die in Palästina, also in Israel vor der Staatsgründung aufgewachsen ist. Dorthin waren sie damals geflohen, sodass sie als Kind mit einem großen Selbstbewusstsein und ohne diese tagtägliche Erfahrung von nationalsozialistischer Bedrohung aufgewachsen ist.
Okay, also wir haben dein Interesse, wir haben ihr Interesse. Und jetzt haben wir noch die Familiengeschichte und ja aber auch ein Thema, was man nicht mal so eben macht, Nahostkonflikt.
Ja, ja, genau. Und unseren Podcast-Titel nicht zu vergessen, Zufälle.
Auch noch, ja.
Ja, ja, als ich zu Hause war, wusste ich auch nicht, ob oder wie oder was das wird. Ich habe es dann auch erstmal weggelegt, weil es so uneindeutig war. Zwei Wochen später habe ich es dann nochmal angehört. Da dachte ich schon, wäre schön, wenn ich das in dem Zusammenhang erzählen könnte, in dem Podcast. Ja, ja. Da kam aber eine Stelle, da habe ich gedacht, ach cool. Jemand hat dir die Entscheidung schon abgenommen.
Von wegen Zufälle, sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Dann wären sie drin gewesen.
Shulamit lebt in Meckenheim bei Bonn. Hier sind wir so ungefähr zwei Monate, nachdem wir uns da getroffen haben, haben uns verabredet. Und die leben da in der Wohnung ihrer Eltern, Alisa und Manfred. Und wenn du reinkommst, dann siehst du erstmal überall Bilder. Er war eben der Künstler und Shulamits Mutter, Alisa, die hat ihn dabei gemanagt. Alisa selbst ist geboren in Palästina. Ihre Eltern haben sie damals mit 16, 17 nach Deutschland mitgenommen. Hier hat sie dann auch viele Jahre später Manfred kennengelernt und geheiratet. Und dann wurde halt erst Manfred alt und krank und wenig später Alisa. Und Shulamit und ihr Partner, die haben eben die beiden in dieser letzten Zeit begleitet und gepflegt. Und als ich sie besuche, da sind sie gerade dabei, das Ganze nach und nach aufzulösen. Und dann wollen sie eigentlich auch in Kürze wegziehen in eine Kommune. Auch ein Teil dieser Auflösung. Der dreht sich eben auch um das, was ja mit ihrer Familie passiert ist. Und ja, genau, unser Gespräch. Deswegen sind wir eigentlich da, um zu erfahren, was da in dieser Familie los war.
Dieses, wir haben uns zufällig getroffen, ne? Und dann bin ich da ja drauf eingeladen. Und dann habe ich heute nochmal so gedacht, wieso wollte ich das eigentlich, ne? Wofür brauche ich das jetzt irgendwie, da bei so einem Podcast mitzuwirken? Und habe so gemerkt, ja, was jetzt schon zum Beispiel dadurch passiert ist, ist, dass durch deine Fragen ich dann eben überhaupt natürlich meine Geschichte nochmal wieder Revue passieren lasse. Und oft verstehe ich dann irgendwann erst hinterher, warum das vielleicht auch Sinn gemacht hat.
Wie ist denn diese Haltung und dieses, was sie da transportieren will, warum sie einen Sinn darin sieht, irgendwie einen Podcast mitzumachen, wo kommt das her?
Ich glaube, der eine Teil ist wirklich diese Absprache, dass das Ganze auch mit dem Dialogforum zu tun hat, widersprechen. Also Israelis und Palästinenser treffen sich und reden über den Krieg und das ist ja ihr Baby. So, ja. Da möchte sie auch noch drüber reden. Und das andere ist aber, was sie hier sagt, ist, ich hatte irgendwann in so einem Telefongespräch, was wir vorher mal geführt hatten, wo wir uns dann hier drauf auch verabredet haben, habe ich gemerkt, hey, ich sehe jetzt hier wirklich, dass dein Leben bestimmt ist, auch von Zufällen. Und diese Zufälle vielleicht dazu geführt haben, dass du heute auf so eine, wie ich finde, beeindruckende Art und Weise fähig bist, über den Nahostkonflikt nachzudenken. So, und da, hier merktest du so in dem Ton, dass sie so langsam ein bisschen auf meine Linie schwenkt. Vorher hat sie gesagt, du siehst da Gespenster. Ja. Und da sagt sie sowas wie, naja, vielleicht doch nicht. Vielleicht ist da doch mehr dran.
Ganz kurz, dass ich dich da unterbreche, tut mir leid, aber da hast du ja irgendwie schon relativ großes irgendwie, weiß ich, Vertrauen von ihr bekommen, oder? Also ich stelle mir gerade vor, es kommt jemand an, im journalistischen Kontext, wir wollen über irgendwas sprechen so und erzählt mir im Prinzip, wie ich mein Leben anders sehen sollte, ne? Und erzählt mir, ja, guck mal hier, dieser Zufall und jener Zufall. Also bitte, ja? Also.
Ja, und das hat mich, schön, dass du es sagst, weil das hat mich auch so umgehauen. Also ich habe so gespürt, wow, was für ein Geschenk eigentlich, so viel Vertrauen zu kriegen.
Ja. Damit habe ich dich jetzt aber vom Faden abgebracht. Wir waren ja eigentlich irgendwie bei diesem Plan, den sie dann doch hat, da relativ gezielt reinzuwollen und bei der Haltung, die sie da irgendwie auch hat, so ne, ihr Wille, da irgendwie was zu verändern und wie sie da hingekommen ist.
Genau, da müssen wir ein Stück weit in die Vergangenheit zurück. Sie ist heute Mitte 50 und wenn wir dahin zurück wollen, wo was passiert ist in ihrem Leben, was sie nachhaltig beeinflusst hat, dann gehen wir dahin, wo sie gerade 18 ist. Sie hat da ihr Abitur gemacht, lebt in Meckenheim bei Bonn.
Und ich weiß gar nicht, wie er das eigentlich begründet so hat. Also er hat mich eingeladen. Hat er denn da? Ja, hat er noch in Bonn gelebt, in einer WG, glaube ich, oder so. Und hat mich eingeladen, irgendwie mit ihm da mal ein Wochenende oder so zu verbringen. Was höchst ungewöhnlich war.
Genau, er ist hier ihr älterer Bruder. Okay. Und was der vorhat, das weiß sie in dem Moment noch nicht.
War ungewöhnlich, aber irgendwie, es war ja klar, ich mache jetzt Abi und dann gehe ich für ein Jahr nach Israel und so. Und irgendwie hat er gesagt, naja, dann komm doch nochmal oder so.
Er will, vielleicht kann man auch sagen, er muss ihr unbedingt etwas erzählen über ihre Herkunft.
Okay.
Ehrlich gesagt, ich kann hier nicht mehr sagen, mit was für Worten er mir das gesagt hat.
Es ist gerade irgendwie schon in diesem, er will irgendwas rausgekommen, es ist also irgendwas Krasses, was er ihr sagen will.
Ja, er will ihr sagen, dass Manfred, der Mann, von dem sie bislang dachte, dass er ihr Vater sei, eben eigentlich gar nicht ihr Vater ist.
Okay. Das ist eine Situation. Was macht man in so einer Situation? Also ich meine, das ist
was hat sie gemacht?
Ja.
Tatsächlich war das relativ sachlich. Ich habe mir das angehört und habe, ach, das ist ja ein Ding und ist ja erstaunlich und irgendwie so mir da so Gedanken zugemacht. Aber es war nicht so emotional, dieser Moment.
Okay, ist vielleicht aber auch so eine Form von erstmal, ne?
Schock.
So, ja, genau, so Schock und weiß nicht, irgendwie Adrenalin, keine Ahnung. Und irgendwann fängt man dann ja aber schon an, darüber nachzudenken und wissen zu wollen. Der erste Schritt ist ja für mich, zu den Eltern zu gehen und zu sagen, hey, was ist da los? Erzählt mal.
Gut, und dann waren wir aber hier zusammen in der Waschküche und da hatte ich sie dann ja mal kurz für mich und da habe ich sie halt drauf angesprochen und dann hat sie erst kurz so versucht zu leugnen und dann habe ich gesagt, komm, also ne, das hat er doch nicht erfunden, so, ne? Was erzählst du mir denn jetzt?
Und dann erzählt sie doch von einer Schiffsreise nach Israel, einem Mann, den sie damals auf diesem Schiff kennengelernt habe. Und dann ist das auf einmal kein Thema mehr. Die Sache mit dem Vater, die ist tabu.
Ja.
Sie akzeptiert das.
Wie gehst du dann damit um? Also ich meine, entweder... Es ist ja auch klar, es fühlt sich auch an wie eine große Lüge irgendwie. Die Eltern fühlen sich ertappt bei, okay, jetzt hat sie es erfahren. Ja, entweder man fängt dann an, sich zu streiten, man entzweit sich, man spielt was vor, ne? Aber so also, akzeptieren, finde ich komisch.
Ja.
Aus meiner damaligen Situation heraus hatte ich ja irgendwie so die Haltung, naja, ich habe ja einen Vater, mit dem habe ich Stress genug, brauche ich nicht noch einen und Blutsbande sind nicht so wichtig und all solche Sachen. Wo ich aber aus heutiger Sicht denke, naja, erstens war es jugendliche Naivität und zweitens hatte es aber vielleicht auch zu tun mit einem, wenn auch nicht explizit ausgesprochenen, aber im Grunde einem Verbot, dahin zu schauen.
Und sie hält sich sozusagen weiterhin da dran. Sie macht weiter, hält sich an dieses nicht ausgesprochene Verbot, klammert das aus und macht dieses geplante Jahr einfach so.
Genau, macht dieses Jahr in Israel. Das ist fatal, okay, aus heutiger Sicht. Weil es eben dazu führt, dass sie da eine Chance verpasst. Die Chance wäre es nämlich gewesen, ihn zu suchen und ihn dann vielleicht noch lebendig zu treffen.
Okay, also ist es leider zu spät. Warum hätte sie denn aber da eine Chance gehabt?
Also Israel ist die letzte Spur, die zu ihm geführt hätte. Ihre Mutter Alisa und ihr leiblicher Vater haben sich damals auf einer Schiffsfahrt kennengelernt.
Es war jedenfalls ein großes Passagierschiff und das Besondere für sie daran war, es hieß Moledet und Moledet heißt so viel wie Geburtsland, also
Man würde das ins Deutsche vielleicht als Vaterland übersetzen, hat aber mit Vater nichts zu tun. Und eben sie in ihrer seelischen Verfassung, also sprich mit ihrer Sehnsucht nach diesem Land und ihrem irgendwie, denke ich, einfach auch entwurzelt sein, schon allein das hat schon eine Euphorie ausgelöst. Ja, sie steigt jetzt auf dieses Schiff, das Mutterland heißt, und fährt nach Israel.
Also es ist das Jahr 1967 und die Mutter von Shulamit hat damals den Plan, nach Israel zu fahren. Es gibt dort Mangel an vielem und Hilfe wird gebraucht und sie sagt, okay, ich gehe dahin, helfe mit und gehe in so eine Art Kinderheim, um dort zu unterstützen. Und deswegen war sie auf diesem Schiff. Psychische Probleme klingen da so an, entwurzelt sein, und sie fährt dorthin. Dann passiert etwas auf diesem Schiff.
Sie ist irgendwie nachts aufgewacht, sprang so aus dem Bett und gleich irgendwie in eine Scherbe und verletzte sich am Fuß und hat dann eben festgestellt, da ist irgendwie so ein gläserner Aschenbecher runtergefallen und in diese Scherbe war sie getreten und deswegen ist sie dann halt raus aus ihrer Kajüte, um sich irgendwo Verbandszeug zu besorgen und das irgendwie. Und hat in dem Moment dann mitgekriegt, wow, es ist ein Sturm und hier ist alles Mögliche in Aufruhr und viele Leute sind seekrank, sie wurde nicht seekrank. Kinder weinen und was weiß ich, Leute müssen sich übergeben und es ist irgendwie Not an den Leuten. Und dann hat sie sich halt, nachdem sie den Fuß verbunden hatte, hat sie sich da halt reingestürzt und hat irgendwie geholfen, getröstet, sauber gemacht und so.
Alisa hilft in der Nacht also mit. Als der Sturm vorbei ist, überlegt sich die Besatzung, dass sie ein Bankett veranstaltet für die Leute, die geholfen haben. So, und sie kriegt da einen Platz zugewiesen neben einem Mann, der ihr sehr gut gefällt.
Das ist wieder so ein Zufallsmoment. Ja. Tut mir leid, selektive Wahrnehmung habe ich jetzt zwar auch schon und sehe überall welche, auch wenn sie nicht sind, aber das ist ja wirklich so dieses Scherbe getreten, verletzt, Bankett.
Naja, So klingen dann diese Geschichten, ne? Kurz bevor was Wichtiges passiert. Ja.
Auf jeden Fall saß neben ihr in ihrer Wahrnehmung ein Offizier, tatsächlich halt einfach ein Besatzungsmitglied des Schiffes in so einer schönen weißen Uniform. Und mit dem hat sie dann halt da den Abend verbracht. Er hat mit ihr getanzt und die haben sich gut verstanden. Und es war halt ein Israeli, hebräisch reden, ne? Israeli, sich zu Hause fühlen. Dann haben sie sich den Rest der Zeit auf dem Schiff eben dann auch eine schöne Zeit gemacht und auch die Nächte zusammen verbracht.
Jetzt hast du ja gesagt, dass ihre Eltern eben das so von Anfang an tabuisiert haben, sogar so ein Verbot aufgebaut haben, dem sie irgendwie noch folgt, ne, und gar nicht weiter forscht. Wann hat sie denn das jetzt alles erfahren?
Ja, sie weiß es ja, dass sie diesen Vater dort hat. Und trotzdem will keiner mit ihr darüber reden. Es wird einfach totgeschwiegen, das Thema. Und sie findet sich damit ab.
Und ich dann in meinem jugendlichen Hilflosigkeit gesagt habe, naja, dann stimmt's eben nicht. Wohl wissend, dass es natürlich stimmt, aber damit sozusagen ein Einverständnis gegeben habe, dass wir dieses Tabu weiter aufrechthalten die nächsten Jahrzehnte, so bis ich dann irgendwann mal soweit war, das endlich zu beenden.
Also die tabuisieren das einfach weiter, ne? Und das geht lange Zeit so, Jahre.
Ja. Aber ich meine, sie weiß es ja trotzdem. Sie stellt es für sich irgendwie zur Seite, guckt es nicht an, akzeptiert dieses Tabu. Aber damit geht es ihr doch nicht gut, oder?
Nee, sie studiert dann Sozialpädagogik in Darmstadt. Versucht trotzdem oder, weiß nicht, drumherum gedacht, irgendwie im Leben Fuß zu fassen. Und der Vater und die Suche nach ihm und den eigenen Wurzeln, die spielen dann eigentlich in den nächsten Monaten erstmal keine Rolle. 4 Jahre später passiert dann was, wo sie sagt, naja, das könnte doch so ein Zeichen gewesen sein, dass sie das nicht ganz losgelassen hat.
Das war 1991. Da habe ich in Darmstadt studiert und hatte eben relativ neu diesen Partner, der in Flotow an der Weser in seinem Häuschen wohnte. Und weil das ja nur eine Fernbeziehung war, bot es sich an, wenn ich in Semesterferien Blockpraktikum machen muss, das mir so zu organisieren, dass ich es dort mache. Und so war es auch. Und zwar Wintersemesterferien. Und ich hatte da dieses Blockpraktikum. War eigentlich alles wunderschön. Und statt dass ich aber da froh und zufrieden war, war es eben vollkommen für mich unerklärlich, war es eben so, dass ich geweint habe, und zwar rund um die Uhr. Ich bin morgens aufgewacht und habe geweint und dann bin ich irgendwie da zum Praktikum, habe mir die Nase geputzt, habe da irgendwie den Tag durchgestanden und auf der Rückfahrt habe ich weiter geweint, bin abends weinend ins Bett gegangen und habe geschlafen, nächsten Tag wieder geweint. Und das war wochenlang so. Und es fühlte sich eben an wie so eine Trennung, auf die ich keinen Einfluss habe. Und ich habe halt lange Zeit mir das irgendwie nur so erklären können, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass diese Beziehung halt nicht das war oder so.
Kann sie eben in diesem Moment nicht anders. Ja. Und sie bringt das eben auch überhaupt nicht in Zusammenhang mit ihrer ungeklärten Familiengeschichte.
Weil ihr irgendwas fehlt dafür, also weil sie nicht genug weiß, irgendwie, weil sie sich mehr aufklären muss.
Ja, das alles passiert erst im Rückblick. Shulamit will später erneut nach Israel. Nach dem Abi, wissen wir, war sie in Jada, jetzt möchte sie nochmal hin. Aber diesmal, um ihre Geschichte zu erforschen, ihren Vater zu finden. Dieser Wunsch ist in ihr gereift. Dafür muss sie aber jetzt nun mal erst ihre Mutter konfrontieren, muss sie eigentlich überzeugen, mit ihr zu reden. Ja. Und die will ja nicht.
Ja. Und dann habe ich sie noch nach dem Namen gefragt, den wollte sie erst nicht rausrücken. Und dann musste ich irgendwie echt zu so einer List greifen sozusagen oder irgendwie, ja, wofür ich den denn brauche oder so. Und dann habe ich gesagt, na ja, stell dir mal vor, ich gehe jetzt für ein Jahr nach Israel und vielleicht treffe ich ihn ja und vielleicht verliebe ich mich ja in den. Und dann wäre es ganz gut, ich weiß, dass das mein Vater ist. Irgendwie so. Also irgendwie musste ich was Drastisches finden, um sie zu überzeugen, dass sie mir diesen Namen sagt. Und dann hat sie mir eben auch den Namen gesagt und soweit war das klar.
Sie fährt also nach Israel und sucht. Mit einer Verwandten forscht sie nach Stefan Minz aus Haifa, ungarischer Abstammung, und findet die ersten Spuren in einem Club ehemaliger Seeleute. Und dort dann über Umwege gelang sie zu einer Adresse, die sie nach Schweden führt.
Das ist er übrigens, ne? So sah er dann eben in den letzten Jahren aus, als er dann in Schweden lebte. Meine Mutter hat ihn natürlich jünger und schlanker und in Uniform gekannt. Aber.
Möchtest du mal sehen?
Ja. Ein Mann, der so ja relativ lässig so mit einem Arm über eine Sofalehne lehnt, ganz gemütlich irgendwie. Und der guckt sehr freundlich, finde ich. Der hat aber auch der hat so ein bisschen melancholischen Blick.
Ja, und irgendwie auch jugendhaft, vielleicht auch ernst.
Er hat sich das Leben genommen 1991. Also es waren 4 Jahre, in denen ich sozusagen ihn noch hätte finden können.
Ja, das ist natürlich irgendwie wirklich ein krasser Moment. Ich meine, du hast zwar vorhin schon gesagt, es wäre die Chance gewesen, aber wenn man dann hört, so, du hättest auch noch ein paar Jahre gehabt, finde ich das schon krass. Und 1991 ist natürlich auch das Jahr, was du mir vorhin gesagt hast, irgendwie, wo so der Moment war, sie fragt sich, sie kann das nicht erklären und wir brauchen die Familiengeschichte, damit sie sich erklären kann, warum sie da so traurig war, die ganze Zeit geweint hat und nicht hochgekommen ist.
Genau. Sie fährt dann ja nach Schweden und redet mit der Familie von ihm. Irgendwann legt sie diese Daten übereinander und findet raus, dass genau zu dem Zeitpunkt, in der Phase, wo er ja eben sehr niedergeschlagen war und sich dann kurz danach das Leben genommen hat, sie diese Phase hatte in Floto, wo sie diese unerklärliche Traurigkeit hatte.
Sie legt es übereinander und du sagst es uns jetzt so, ja. Aber stellt sie das auch in so einen Zusammenhang? Also sagt sie, das eine hat mit dem anderen zu tun? Also ne, es wird einem jetzt so.
Ja, ja, wir waren da auch. Für sie gibt es nur diese beiden Momente. Mhm. Ne? Der eine Moment, wo sie sich was nicht erklären kann und der andere, wo sie erfährt, dass etwas unwiederbringlich Schlimmes für sie passiert ist. Ne? Mhm. Nämlich die Chance, nochmal ihren Vater zu erleben.
Okay. Das heißt, sie sagt nicht irgendwie, für mich ist klar, das eine passt mit dem anderen zusammen.
Ich wollte das auch genauer wissen. Ich habe dann nochmal ihren damaligen Freund angerufen. So. Hm. Der hat mir das mit der Traurigkeit auch bestätigt. Und auch, dass das komplett von dem Datum her passte. So. Also die Geschichte ist so einmal gecheckt. So. Der meinte aber auch ganz trocken, Zusammenhang, Fragezeichen, ja. Unvorstellbar, Punkt.
Ja.
So. Ja, Shulamit scheint es da einen zu geben, ne? Sie guckt auf diese Zeitpunkte zurück und legt die übereinander, an dem sie eben erfahren hat, dass der Mann, den sie da eben halt für ihren Vater hielt, eben nicht ihr leiblicher Vater ist. Das wusste sie dann. Und eben auch, dass der Mann, der tatsächlich ihr Vater war, eben genau da gestorben ist, sich das Leben genommen hat.
Also wie wütend muss man denn sein? 4 Jahre lang irgendwie hätte sie die Chance gehabt, wenn sie mit ihr geredet hätten.
Ja.
Wenn die Botschaft gewesen wäre, hey, und ne, jetzt könntest du und wenn du willst, dann schau, dann hätte ich es möglicherweise getan. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich Ihnen übel nehme, wo ich es halt so sehe, dass mir dadurch diese Chance genommen wurde. Dadurch, dass es eben dieses Tabu so aufrechterhalten wurde, denke ich, hat zumindest sehr stark dazu beigetragen oder war so eine Art unausgesprochenes Verbot, da hinzuschauen und hat dazu geführt, dass ich noch Jahre gebraucht habe, bis ich es dann endlich kapiert hatte, dass ich suchen müsste, könnte, wollte. Geschweige denn, bis ich dann damit Erfolg hatte und bis dahin war er dann eben schon lange nicht mehr da.
Die Familiengeschichte, die ist wahnsinnig erzählenswert, aber du hast sie uns ja auch erzählt, weil du damit wohin wolltest, weil das irgendwie der Punkt war, wo du gesagt hast, den brauchen wir, um ja so ein bisschen zu verstehen, wie ihre Haltung ist, wie der Wille ist, warum sie das macht, was sie macht, warum sie da so hinterher ist, dieser Dialog irgendwie. Das heißt, Familiengeschichte ist jetzt fertig, zu Ende?
Prinzip.
Und warum kommt das eine zum anderen? Also was?
Ja, sie hat das ja gerade schon angedeutet, weil ja dann doch eben je nachdem, wie du drauf schaust, alles miteinander verwoben ist.
Und dann habe ich heute nochmal so gedacht, ja, wieso wollte ich das eigentlich? Ne? Wofür brauche ich das jetzt irgendwie, da bei so einem Podcast mitzuwirken? Und habe so gemerkt, ja, was jetzt schon zum Beispiel dadurch passiert ist, ist, dass durch deine Fragen ich dann eben überhaupt natürlich meine Geschichte nochmal wieder Revue passieren lasse, dass ich da mit meinem Ex-Mann Kontakt aufgenommen habe und wir da nochmal geforscht haben. Er sich an manches auch nochmal anders erinnerte als ich und dieses ganze Thema irgendwie halt meiner Vatersuche und alles, was damit zusammenhängt, nochmal wieder so lebendig wird und ich dann gerade so das Gefühl gekriegt habe, ja, ist irgendwie auch stimmig. Das hat schon eine Richtigkeit dann für mich auch irgendwie, dass das jetzt passiert. Das passt irgendwie vielleicht auch zu diesem, von wegen, ich glaube nicht an Zufälle oder wie verändert ein Zufall mein Leben so, dass ich eigentlich fast immer, wenn mir sowas sozusagen zufällig begegnet, mich drauf einlasse. Also wenn ich nicht irgendwie das Gefühl habe, etwas ist total schräg oder ich will es wirklich nicht, lasse ich mich meistens drauf ein, auch wenn ich irgendwie nicht gut erklären kann, wieso, weshalb, warum. Weder mir noch anderen. Und oft verstehe ich dann irgendwann erst hinterher, warum das vielleicht auch Sinn gemacht hat.
Also jetzt unabhängig vom Zufall, ist das irgendwie was, was ihr ja dann auch zeigt, es wäre so gut gewesen, wenn dieses Tabu nicht bestanden hätte, wenn sie nicht diese 4 Jahre verpasst hätte, wenn auch die Mutter gesagt hätte, okay, ich muss hier eine Lüge zugeben, aber ja, jetzt mache ich reinen Tisch, all das sozusagen. Also das heißt, aus der Komfortzone raus und ja, über Dinge sprechen. So.
Ja, aus der Komfortzone raus über Dinge sprechen, weil sie auch erlebt hat, was passiert, wenn du nicht aus der Komfortzone rausgehst und eben nicht über Dinge sprichst. Da ist der Punkt, wo es auch die Verbindung gibt zu diesen Dialogseminaren, für die sie sich eben seit einigen Jahren schon einsetzt und an deren Wirkung sie feste glaubt, weil sie gesehen hat, was das bewirkt.
Man muss sich wirklich vorstellen, das sind junge Menschen, die sind dort zur Schule gegangen, die sind dort in den Familien groß geworden, die haben dort die Medien konsumiert, die sind kurz davor oder kurz danach zum Militär zu gehen, die haben diese Erziehung genossen. Und sie sind wirklich, sie fallen aus allen Wolken. Man kann sich fragen, ja, wie kann denn das sein? Die können doch auch im Internet nachlesen, die können das doch sehen. Es ist nichts verborgen von den Informationen. Aber das muss man sich bewusst machen, wie stark ein Narrativ wirkt. Wie stark das wirkt, wie man die Dinge einordnet. Und das ist ihr Weltbild. Und es ist wirklich teilweise so, dass sie völlig verzweifeln. Ja. Gerade die Israelis trauen sich oft gegenüber den anderen irgendwie gar nicht so mit all dem rauszukommen. Aber in der eigenen Gruppe sitzen sie dann unter Tränen und sagen, sagt mal, glaubt ihr das? Haltet ihr das für möglich, dass unsere Armee die Shirin Abu Akleh, diese Journalistin, absichtlich ermordet hat? Glaubt ihr sowas? Glaubt ihr, dass da Häuser zerstört werden, einfach so? Sie sind fassungslos. Sie können das nicht glauben. Und erst wenn es dann tatsächlich in ihrer Gruppe auch Leute gibt, also andere Israelis, entweder auch in der Gruppe, Peers oder dann auch die Moderatorin, die sagen, ja, es ist so. Guck nochmal nach, forsch weiter, informier dich. Es ist so. Dann bröckelt eben was von dieser Gewissheit. Und das halt auch auf beiden Seiten.
Gewissheit bröckelt, ein Bild bröckelt. Barbara Reiter, Philosophie- und Zufallsexpertin und immer zur Hilfe für uns hier. Da in solchen Situationen, gibt es denn eine Antwort, die du hast auf die Frage, warum ja diese Gewissheit eigentlich erst bröckelt, wenn Menschen zufällig miteinander in Kontakt kommen?
Also die Gewissheit bröckelt ja bei Menschen eigentlich nur ungern, weil die meisten Menschen sich eine Normalität schaffen, in der sie sich sicher fühlen. Und in der Philosophie bröckeln wir die ganze Zeit. Also da popeln wir so lange an den Sachen rum, bis sie von alleine zerbröseln. Deswegen sind Philosophen und Philosophinnen auch oftmals gar nicht so beliebt, weil sie immer Dinge in Frage stellen und immer sich über alles wundern. Das ist so eigentlich einer unserer Hauptjobs. Und wenn aber bei anderen Leuten, die sich in ihrer Normalität wohlfühlen, wenn da was passiert, was sie nicht planen konnten, dann kann es auch zu diesen Verwunderungselementen kommen oder auch zu Irritationen. Und in der Philosophie, ganz ehrlich, sind Irritationen etwas Wunderbares und auch in der Kunst. Deswegen will ja auch Kunst immer irritieren und manchmal schockieren. Und die Philosophen und Philosophinnen versuchen das dann zu erklären oder zu verstehen. Und Zufälle können aber genau das sein, was andere Leute, die jetzt von sich aus noch nicht so ein Interesse daran haben, dann auch auf die Spur der Frage bringt, was soll das eigentlich alles?
Das heißt, dafür brauchen wir dann aber auch wieder Voraussetzungen und eine gewisse Offenheit, damit ich ja in dem Moment, also wir haben ja immer diese Vorurteilsmauer oder das eigene Mindset, die eigenen Blasen, in denen wir leben. Wir haben all das und dann verlassen wir sie.
Oder sie werden uns kaputt gemacht, wie Narrative. Narrative, die immer funktioniert haben. Zum Beispiel das Narrativ des Älterwerdens. Auf einmal bin ich nicht die Person, die meine Eltern und meine Familie und meine Freundinnen und Freunde geglaubt haben, dass ich bin, sondern ich entscheide mich, was anderes zu machen, wegzugehen, was Neues anzufangen, meinen Lebensweg selber zu gestalten. Das sind natürlich Momente, wo ich dann auch neu sortiere. Was ist Zufall gewesen? Wo möchte ich etwas anders machen, autonom und frei entscheiden, was ich mache? Und warum entscheide ich das dann? Also das sind auch die Momente, wo ich mir selber Rechenschaft ablege über die Person, die ich sein will und den Weg, den ich gehen will.
Und da treffen sich dann die Erzählung, unsere eigene Identität und der Zufall in allen Richtungen sozusagen. Das kann in die eine und in die andere Richtung gehen.
Ja, und wir definieren auch neu, was notwendig ist. Wir brauchen ja diesen Begriff der Notwendigkeit und nur wenn wir die Notwendigkeit haben, entsteht ja überhaupt erst der Zufall quasi als Abfallsprodukt der Notwendigkeit. Und dann sortiere ich das neu, was für mich Zufall war und was für mich jetzt notwendig ist.
Also wenn du jetzt das Leben mal einmal glätten würdest und sagen würdest, wie wäre es eigentlich verlaufen in einer komplett heilen Familienwelt, ne?
Ohne
die Erfahrung der Vorgeneration, die vom Holocaust geflüchtet ist, ohne dieses Tabuthema, eine psychisch kranke Mutter kriegt ein uneheliches Kind, wird dann hier akzeptiert, lass uns mal lieber nicht an der Sache rumrühren, das tut doch keinem gut. Sie geht zu spät los, findet ihren Vater nicht, ne, und merkt das, was du gerade alles gesagt hast. Merkst du, wo führen mich eigentlich Tabuisieren hin und wo führt mich das hin, wenn ich unbequeme Wahrheiten nicht sehe? Also wenn wir das alles nicht gehabt hätten, wäre dann vielleicht aber auch nicht so eine Empathie entstanden oder so eine Fähigkeit, da einfach auch zuzuhören oder so ein Gefühl dafür, dass alle die gleichen Standards haben müssten und dass es sich immer lohnt, sich für Dialog und Aussprache einzusetzen. Wenige Wochen später treffen wir uns wieder, diesmal auf dem Bonner Marktplatz. Dort hat die Bonner Initiative für Respekt und Zusammenhalt zu einer Kundgebung eingeladen. Es geht um die Spaltung in der Gesellschaft, um das Wir. Und Shulamit, die soll auch auf dieser Veranstaltung sprechen.
Meine Mutter floh vor der jüdischen Katastrophe und fühlte sich dann in Haifa zu Hause. Aus dieser Stadt wurde der Großvater deiner Frau Iyad, die auch hier ist, 1948 vertrieben. Von meiner Mutter und in der Gemeinde lernte ich die jüdisch-israelische Sicht auf die Geschichte kennen. In den Dialogseminaren hörte ich von palästinensischen Erfahrungen, vom Leid des Lebens unter Besatzung. Ich verstand, dass es nicht die historische Wahrheit gibt, sondern Narrative, Erzählungen, die uns die Welt erklären. Lernte über die Nakba, die Katastrophe der Palästinenserinnen. Es tut mir weh, dass palästinensische Menschen, die wir gebeten haben, hier heute mit uns zu sein, nicht kommen wollten, weil sie Respekt und Zusammenhalt auch gegen israelische Gewalt in Palästina, auch für die verzweifelt Fliehenden und Hungernden in Gaza, in Deutschland vermissen. Wenn ihnen der Mund verboten wird, mit dem Argument, es diene meiner Sicherheit als Jüdin, kann ich nur sagen, nicht in meinem Namen. Meine Staatsräson ist Solidarität mit Israelis und Palästinensern, Palästinenserinnen, die in all der Verzweiflung zusammenhalten, gewaltfrei für einen gerechten Frieden streiten. Sie trauern gemeinsam um die Toten des Konfliktes. Und kein Menschenleben zählt weniger, diesseits oder jenseits der Grenze. Deshalb rufen sie gemeinsam dazu auf, den Krieg sofort zu beenden. Und das tue ich auch.
Okay, da ist sie jetzt bei dieser Position, bei dieser Haltung angekommen, für die wir auch ihre Familiengeschichte hatten, die sie dahin gebracht hat. Und du hast ja aber auch vorhin schon gesagt, du ziehst was aus dieser Geschichte und du findest es wichtig, dass du sie getroffen hast. Und dir bringt das was.
Ja, und wenn es auch nicht zur Lösung dieser ganzen Konflikte beiträgt und auch wenn ich mich immer noch nicht gerne auf so eine Bühne stellen würde und irgendwie dazu äußern würde, verstehe ich einfach besser, was hier an vielen, vielen Stellen schiefläuft. Und ich kann besser unterscheiden in Teile und Argumente und Personen, die eher zu einer Lösung des Konflikts beitragen und anderen, die meiner Meinung nach eher die Sache verschlimmern, verfestigen, verhärten und ja, weiß nicht, in die nächsten kriegerischen Auseinandersetzungen und Katastrophen vorbereiten. Und diese Unterscheidung.
Und vielleicht sind sich diejenigen, die da auf den Palästina-Demos mitschreien und diejenigen, die Israel fahren, wedeln und dieses Nie wieder dann nur auf die Juden beziehen, vielleicht sind sich diese Leute gar nicht so unähnlich. Vielleicht sind die sich sogar noch viel näher als ich mit denen oder so, ja? Weil die vielleicht in einem ähnlichen Dramadreieck stecken und dann nur jeweils sozusagen einen anderen Ausweg suchen. Also es ist ja überall schon sehr konfrontativ, dass diese Solidaritätsbewegungen irgendwie noch unversöhnlicher sind als die Leute selber.
So, dann haben wir dieses laminierte Stück Papier, dieser Friedensaufruf. Wir haben Polizisten, der sich das ganz genau anschaut, die das auf eine Seite stellen müssen, ihre Lebensgeschichte und irgendwie all das nehmt ihr jetzt zusammen und fangt an, euch auszutauschen drüber. Und ja, dann kommt dann so eine Geschichte heraus.
Und stellen die Frage, wie Zufälle in ihrer Familiengeschichte ihr heutiges politisches Bewusstsein auf die eine oder andere Weise beeinflusst haben könnten.
Ja.
Und vielleicht noch eine kleine Geschichte, wo du gerade die Flagge erwähnt hast. Das könnte ich noch ergänzen. Die Flaggengeschichte geht eigentlich auch noch weiter.
Also, dieses laminierte Papier.
Das laminierte Papier, da wo die israelische und die palästinensische Flagge sich treffen. So, womit sie ja einfach da mich meine Aufmerksamkeit bekommen hat und wo sie auch zum ersten Mal erklärt hat, was eigentlich ihrer Meinung nach nötig ist in Debatten, wenn es um schwierige Themen geht. Da gab es noch mal einen Anruf.
Okay.
Wir hatten halt bei dieser Bonner Initiative für Respekt und Zusammenhalt ja so Erfahrung damit gemacht, dass wir so ein bisschen aus unserer Komfortzone raustreten.
Ja, und dann ist sie mit Freunden aus dieser Initiative zu einer pro-palästinensischen Demo mal hingegangen und hat gefragt, können wir mal ins Gespräch kommen? Ihr habt da so ein paar Positionen, die teilen wir, ein paar andere Positionen, die sind aus unserer Sicht kritisch, sollen wir da mal drüber reden? Und sie kam sogar in so einen Dialog und dann ist sie dahin?
Genau, die Fahne, die du kennst, ne, diese israelisch-palästinensische Fahne.
Die war auch mit dabei und dann wird sie da aber angesprochen und wieder geht es jemandem weniger um den Dialog, sondern mehr so um Symbol und um die Zugehörigkeit. Und der Davidstern ist da das Problem. Ihr wird dann gesagt, kannst mitkommen, aber du musst die Fahne wegpacken, weil eben das Symbol geht hier nicht. Und da trifft sie eben eine Entscheidung.
Also damit war dann auch klar, wir gehen jetzt halt nicht mit. Und dann ist dieses kleine Experiment sozusagen erstmal an der Stelle geendet.
Okay, das heißt, wir haben uns schon am Anfang darüber ausgetauscht, ne, wie das so ist, welche laminierten Papiere wo funktionieren und wo nicht. Und irgendwie schade natürlich, dass es am Ende dann auch wirklich...
Ja, schade. Aber tatsächlich gibt es noch ein Mini-Teil und die Geschichte geht weiter. Der Ordner, der ihr nämlich verbietet, mitzugehen, mit dem kommt sie ins Gespräch, mit dem führt sie einen Dialog.
Genau, also da gibt es eventuell noch einen weiteren Austausch mit diesem Menschen, mit diesem Ordner.
Und, na, die beiden
machen einen Podcast.
Vielleicht.
Der hier heißt Zufälle gibt's, Stefan. Dankeschön, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast, dass du diese ja, verwobene Geschichte für uns sortiert hast und erzählt hast.
Gerne, danke fürs Zuhören.
Da schließe ich mich an, danke euch fürs Zuhören und schickt uns gerne eure Ideen, eure Zufallsgeschichten, eure Eindrücke oder auch vielleicht der eine oder andere Gedanke, den ihr jetzt nach dieser Folge habt. Vielleicht bringt euch das ja auch irgendwie nochmal zum Nachdenken in die eine oder andere Richtung. Zufall@deutschlandfunk.de ist die Adresse. Nächste Folge, würde ich sagen, lehnen wir uns ein bisschen zurück und staunen einfach. Unglaubliche Geschichten und auch außerirdische. Ich bin Julius Stucke und diesmal war das eine Zufallsgeschichte, erzählt und produziert von Barbara Reiter, Christiane Florin, von Luisa Meyer, Thomas Wedig und Stefan Beuting.